Vier Wände. Tatorte Ruhrgebiet und Rügen. ZeugInnen, meine Eltern. Nach der auskurierten Grippe und meinem Berlin-Trip befiel mich Heimweh. Die Ereignisse in der Hauptstadt und die Bundestagswahl erzeugten eine Sehnsucht nach Geborgenheit in mir. Deshalb fuhr ich durch die alten, bekannten Straßen meiner Kindheit und erinnerte mich an eine Zeit, in der mir weniger klar war, dass ich nie ein gleichwertiger Teil dieser Gesellschaft werden würde. Die Straßen erinnerten mich an gute Zeiten in Deutschland. Zum ersten Mal, seit ich mit den Ermittlungen begonnen hatte, fühlte ich ein wenig Ruhe und Zärtlichkeit in meinem Herzen. Für einen Augenblick dachte ich nicht an Rechtsextreme, die Faschos, die Konservativen und Neoliberalen. Ich hatte das Internet vergessen und den Rassismus, die strukturelle Diskriminierung, die Zensur von marginalisierten Stimmen in den Medien. Die Unterdrückung in meiner Schulzeit kam ein wenig hoch, aber das war jetzt auch fast 20 Jahre her und die meisten Erinnerungen waren leere Hüllen, lediglich vereinzelte, tote Bilder. Auf dem Weg zu meinen Eltern machte ich einen kleinen Schlenker und fuhr zum alten Fußballplatz, auf dem ich als Kind jeden Tag mit Freunden gebolzt hatte. Wir hatten direkt gegenüber gewohnt und mein Herz lenkte das Auto direkt dorthin. Ich hielt an einem langen Parkplatz, der sowohl für den Sportplatz als auch für eine Grundschule, einen Kindergarten und eine evangelische Kirche vorgesehen war. Die Kirche hatte mich schon als Kind fasziniert, weil sie ein modernes Gebäude war und keine Backsteinschablone mit einem Turm. Ein liegendes Dreieck. Mit dem Blick von heute sah es eher wie ein Sektenhaus aus. Später wurde mir gesagt, dass evangelische Kirchen so aussehen würden. Na ja! Ich erinnerte mich daran, dass ich ein paar Mal bei einem Gottesdienst dabei sein musste, als ich in den angeschlossenen Kindergarten gegangen war. Er hält die ganze Welt in seiner Hand, hatten wir im Kindergarten gesungen, und ich hatte mich immer gefragt, wer, Digga, wer hat so große Hände? Ich lief an der Kirche vorbei und noch ein Stück weiter bis zum großen Eingangstor des Sportplatzes. Ich drehte mich um und schaute hoch. Da war das kleine Apartment in diesem riesigen Mehrfamilienhaus. Ich zählte 5 Stockwerke und 20 Wohnungen. Meine Erinnerungen waren schwach, aber unsere Wohnung musste im 4. Stock gewesen sein. Aus dem Fenster im Flur konnten wir auf den Fußballplatz schauen. Der Ausblick aus der Küche ging zum Innenhof, in dem damals mehrere Birkenbäume hoch hinausragten. Als ich klein war, schaute ich ihnen zu, wie sie zur Sommerbrise tanzten. Vielleicht waren das die ruhigsten Momente in meinem gesamten Leben. Seit der Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in diesem Land wieder an die historischen Wurzeln anschloss, hatte ich den Zugang zu meiner Kindheit verloren und vergessen, wie es sich anfühlte, einfach nur zu existieren. Die schönen, kindlichen, lieblichen Gefühle der Neugier, das Entdecken neuer Dinge, so banal sie auch waren, fühlten sich so an, als wären sie vor mehreren Jahrhunderten passiert und kaum greifbar vor meinem inneren Auge. Ebenso die Fähigkeit, diese Gefühle überhaupt zuzulassen. Alles, was mich interessierte, war das Hier und Jetzt. Alles, was mich interessierte, waren Nazis und Deutschland. Ich hatte nur noch einen Grund zu existieren, den Deutschen klarzumachen, dass sie nicht unschuldig an der Misere waren, in der wir jetzt steckten. Niemand fühlte sich verantwortlich dafür, dass der Rassismus und Menschenhass in diesem Land stiegen. Niemand fühlte sich verantwortlich für den Einfluss der politischen AkteurInnen und Medien, die das alles für ihren Erfolg nutzten. Niemand fühlte sich verantwortlich für die eigenen Fehler. Alle zeigten auf andere. Und ich musste das ändern. Ich musste es allen zeigen, dass niemand unschuldig war. Niemand! Niemand ist unschuldig. Ich auch nicht. Alle sind verantwortlich. Ich auch. Ich hatte in den letzten Jahren nichts anderes gemacht, als über Fascholand nachzudenken und hatte dadurch den Zugang zu mir selbst verloren. Ich wusste schon lange nicht mehr, wer ich war. Deutschland hatte mich gezwungen, mich mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich keinen Bock hatte. Ich verdrängte alles, was mich zu einer selbstständigen Person machte, damit ich diesen Zustand aushielt. Ich war wegen Deutschland die Hälfte meines Lebens durch die Hölle gegangen. Wisst ihr, wie anstrengend es ist, fast nichts mehr zu fühlen, aber durchgehend Angst zu haben und das jeden Tag? Ich betrat den Fußballplatz und setzte mich auf die Steintribüne. 6 Kinder rannten auf dem Kunstrasen herum, schrien irgendwelche Fußballernamen und jubelten bei jedem Tor, als wäre es das Wichtigste, was es gab. Genau das hatten auch wir gemacht. Asamoa, schrie ich im grünen Schalker Auswärtstrikot von 1999 mit Olaf Thon auf dem Rücken, das mir meine F-Jugend-Fußballmannschaft zum 9. Geburtstag geschenkt hatte. Ich blickte hinüber zur Grundschule und erinnerte mich, wie wir Pokémon-Karten getauscht hatten. Das hatte mich als Kind in solch einen Rausch versetzt, wie die Amphetamine, die ich mit Anfang 20 ausprobierte. Wann immer ich am Kiosk Pokémon-Karten sah, wurde mir heute noch wuschelig und ich kaufte eine Packung. Ich erinnerte mich an die ersten Videospiele, die ich auf meinem Gameboy gespielt hatte. Ich erinnerte mich daran, wie mich die benachbarten Hauptschüler in ihren Bomberjacken auf dem Nachhauseweg immer ins Gebüsch schubsten. Ich erinnerte mich an die unfassbare Nervosität vor einem Fußballspiel, erst recht, wenn die Mädels aus der Schule vorbeigekommen waren, um uns zuzuschauen. Ich erinnerte mich, wie der lokale 16-jährige Ticker mir und meinen Freunden mit einem nagelneuen, glänzenden Butterfly-Messer drohte, weil er mit seinen Kollegen auf dem Fußballplatz spielen wollte. Ich erinnerte mich an meine erste Zigarette, an das erste Mal, als mir jemand auf die Fresse gehauen hatte und an meinen ersten Tag an der Uni. All das war hier an diesem Ort passiert. Und ich hatte es im Eifer des Gefechts gegen Deutschland vergessen. Ich hatte vergessen, dass ich ein Zuhause hatte. Ich hatte die Liebe und Zärtlichkeit vergessen. Deutschland hatte es mir abgewöhnt. Deutschland hatte mir nichts weiter als Traurigkeit und Angst geschenkt und jegliches Überraschungsmoment genommen. Deutschland hatte es geschafft, dass nichts, was passierte, mich in Aufregung versetzte. Ob auf eine gute oder auf eine schlechte Art und Weise. Deutschland hatte mich dumpf gemacht. Alles, was ich wollte, war, dass die Menschen in Deutschland verstanden, warum ich mich so fühlte. Deshalb ermittelte ich, damit sich niemand in diesem Land jemals so fühlen musste, wie ich es jetzt tat. Nie wieder.
Du änderst jeden Tag deine Meinung, warum du diesen Scheiß hier machst.
Und alles nur, weil meine Großeltern entschieden hatten, ihr Dorf zu verlassen, um in Deutschland voller Hoffnung ein neues Leben zu beginnen. Oder zumindest Geld zu verdienen, um sich in der Heimat etwas Eigenständiges aufbauen zu können. Die Geschichte der Gastarbeit und somit der größten Migrationsbewegung nach Deutschland ist ein nicht so häufig betrachteter Teil der Historie dieses Landes. Dabei beeinflusst sie bis heute, wie auf MigrantInnen geschaut wird, als Wirtschaftsobjekte, die kein Teil des Volkes sind. Ob der Ausländer nun den Deutschen seinen Arbeitsplatz wegnahm oder Sozialhilfe bezog, weil er vom Staat keine Arbeitserlaubnis bekam, wie gegenwärtig bei Asylsuchenden. AusländerInnen waren ein finanzielles Objekt, ein Faktor im Kapital. Bestimmte gesellschaftliche Verhaltensmuster und die Fremdenfeindlichkeit zur Zeit der Gastarbeit wiederholten sich aktuell. Aber niemand wollte das sehen. Die Epoche der Gastarbeit interessierte niemanden. Nicht in der Schule, nicht in der Kultur, nicht im Fernsehen. Dabei war Hitler gerade einmal 10 Jahre vorbei, als das Anwerbeabkommen mit Italien beschlossen wurde. Die meisten Nazis lebten noch, als Deutschland sich ausländische Arbeitskräfte zu Hilfe holte. Viele Nazis bekleideten sogar Ämter. Bis heute wurde dieser Teil der deutschen Geschichte ignoriert und zwischen guten und schlechten AusländerInnen unterschieden. Bei der Handvoll guter Leute aus Sicht der Deutschen, die sich in der dritten Generation integriert hatten, bedankte sich sogar Friedrich Merz in einer der vielen Wahlarenen, um den Unterschied zwischen den guten und schlechten AusländerInnen zu verdeutlichen.
Oh, danke, großer weißer Mann mit enorm feuchten Lippen. Danke, dass wir dir so gut gefallen.
Auch der progressive Robert Habeck sprach im Wahlkampf von den guten, arbeitenden Geflüchteten und denen, die nicht arbeiteten. Diese Perspektive auf AusländerInnen führt in die Epoche der Gastarbeit zurück. Die Geschichte der türkischen Gastarbeiter begann mit dem Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei am 30. Oktober 1961. Es wurde geschlossen, weil es zur Wirtschaftswunderzeit zu wenige Arbeitskräfte gab. Die GastarbeiterInnen wurden hauptsächlich in Industrien eingesetzt, auf die die Deutschen weniger Bock hatten, weil die Arbeit zu schwer und dreckig war. Wie beispielsweise im Bergbau. Nach Unterzeichnung des Abkommens wurden in der Türkei Anwerbebüros eingerichtet. Die Männer mussten bestimmte Kriterien erfüllen. Sie sollten maximal 40 Jahre alt, ledig, lesen und schreiben können, sowie körperlich gesund sein. Wenn man sich heute Fotos vom Auswahlverfahren anschaut, dann hat das alles einen Beigeschmack. Die Menschen wurden als völlig rationalisierte Objekte bewertet, in eine Reihe gestellt und genauestens untersucht, wie auf dem Viehmarkt. Später in Deutschland waren die Arbeitsbedingungen hart. Viele GastarbeiterInnen lebten in engen, menschenfeindlichen Sammelunterkünften, oft direkt auf dem Werksgelände. Sie hatten kaum Möglichkeiten, sich am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu beteiligen. Und das war auch nicht gewollt. Zur schweren Arbeit kamen existenzielle Sorgen und finanzielle Ängste. Dieses mühsame Leben ging an die Substanz und verbrauchte sämtliche Ressourcen. Mit dem Anwerbestopp 1973 und dem darauffolgenden Familiennachzug zogen viele in ihre eigenen vier Wände, was sich durch die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt schwierig gestaltete. Es entstanden Stadtteile mit hohem Anteil von MigrantInnen, was häufig als Ghettoisierung bezeichnet wurde. So auch der Stadtteil, in den meine Familie gezogen war. Bis in die frühen 2000er Jahre gab es dort zwei Generationen, die kein Deutsch sprechen mussten, weil die BewohnerInnen mit ihrer Muttersprache gut durchkamen. Sogar die GriechInnen und ItalienerInnen hatten sich ein paar Worte auf Türkisch zugelegt und andersrum. Lediglich den Papierkram bei der Stadt oder sonst wo musste dann die zweite oder meine Generation erledigen. Diese Art zu leben wurde vor allem den türkischen, kurdischen und arabischen Familien vorgeworfen. Durch Rassismen und strukturelle Diskriminierung im Bildungssystem, am Wohnungs- und Arbeitsmarkt wurden diese Menschen ausgeschlossen. Aber der Deutsche gaslightete uns und drehte die Sache um. Die Ausländer hätten sich mehr anstrengen müssen, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Im deutschen Narrativ mussten immer die anderen schuld sein. Kriminalität? Die Ghettos sind schuld. Arbeitslosigkeit? Die Ghettos sind schuld. Geringe Bildung? Die Ghettos sind schuld. Sie sind selbst schuld, weil sie die ach so erhabene deutsche Kultur nicht haben wollen. Dabei war es genau andersrum. Wenn man in einem Land lebte, in dem man ausgeschlossen wurde, keine Erfolgsaussichten hatte und wenn auf der politischen Bühne permanent über statt mit einem geredet wurde, wurde man in die Ecke gedrängt. Es fiel mir in meiner Jugend schwer, eine Identität zu finden. Manche meiner migrantischen FreundInnen aus der Kindheit fanden sie in der Religion, andere später im Nationalismus. Ich hatte letzten Endes nur einen seltsamen Lokalpatriotismus entwickelt. Und das durch Fußball. Meine Identität bestand für eine Zeit aus nichts anderem als Schalke und Fußball. Ein kleiner, dummer, typischer Junge. Gegenwärtig waren Asylsuchende noch mehr unter Druck. Sie waren das Thema in diesem Land und mussten schreckliche Angst haben wegen ihrer traumatischen Vergangenheit, einer grausamen Gegenwart und einer unsicheren Zukunft. Sie waren ein gefundenes Fressen für ExtremistInnen, die allesamt nur eines wollten, die Gesellschaft ins Chaos stürzen, um die Kontrolle zu erhalten. Ich fuhr keine 5 Minuten von meinem alten Fußballplatz zur Straße, wo meine Eltern heute lebten. Mein Vater öffnete mir die Tür und eilte wieder ins Wohnzimmer, weil im Fernsehen Fußball lief. »Komm rein«, sagte er. Ich umarmte ihn und meine Mutter und bemerkte, wie sehr ich sie vermisst hatte. Das Spiel vom VfL Bochum war voll aufgedreht. Sie stellten mir sofort etwas zu essen und trinken hin. »Sagt mal, kann ich euch etwas fragen?« »Natürlich, Kusum, mein Lämmchen«, sagte meine Mutter. »Könnt ihr euch an euren ersten Tag in Deutschland erinnern?« Beide überlegten kurz. Aus dem Flugzeug sah alles so ordentlich aus. Und ich dachte, in Europa wird alles schöner und besser als in der Türkei. Am Düsseldorfer Flughafen gab es einen extra Bus, der mich nach Bochum gebracht hat. Alles sah so modern aus. Aber als ich in die Wohnung von deinem Opa kam, war ich schockiert. 45 Quadratmeter für 6 Personen. Eine Toilette für die gesamte Etage aus 3 Familien, erinnerte sich meine Mutter. »Ich bin mit deinen Großeltern mit dem Auto gekommen. Damals gab es eine Transitstrecke in Bulgarien, die man nicht verlassen durfte. Dann weiter über Jugoslawien und Österreich. Man hat den Unterschied schon gemerkt. Es war ordentlicher als unsere Heimat, aber wie deine Mutter schon sagte, 3 Wohnungen auf einer Etage. Alle Wohnungen hatten keine Toilette und 12 Familien in einem kleinen Haus. Eine gemeinsame Toilette. Das war scheiße«, sagte meine Mutter sehr langsam und ruhig, offensichtlich in einer Erinnerung gefangen. Mein Vater regte sich auf, weil der VfL Bochum eine 100-prozentige Torchance nicht reingemacht hatte. Neben seiner einzigen Liebe, Beşiktaş Istanbul, war er sowohl VfL Bochum als auch Schalke-Sympathisant. Dortmund mochte in dieser Familie niemand. Europa anatilde gebideldibe. Europa war nicht so toll, wie es immer erzählt wurde, verzog meine Mutter ihr Gesicht und machte eine abfällige Handbewegung. Man denkt ja, wenn man aus der Türkei kommt, da hatten wir ein Haus und einen Garten, das wird in Deutschland noch besser. Das war für mich ein Kulturschock. Da waren diese Werkswohnungen, die nur für Arbeiter gebaut wurden. Es gab auch keine Duschen. Die dachten, die Gastarbeiter duschen ja im Werk, erzählte Papa geistesabwesend auf den Fernseher blickend. Wann seid ihr denn in das schwarze Haus gezogen? Fragte ich Mama. In meinen Erinnerungen hatten meine Großeltern in einem schwarzen Haus eine Toilette in der Wohnung und nicht im Flur.
Das war das Haus von Anfang an. Dein Opa hat einfach irgendwann eine Toilette in die Wohnung gebaut.
Die Werkswohnungen wurden irgendwann den Arbeitern angeboten für wenig Geld und man konnte sie kaufen. Hat dein Opa auch gemacht, ergänzte mein Vater. Ich hatte das Glück, dass ich von unserer ersten Wohnung auf die Ruhr gucken konnte. Das hat mich an die Heimat erinnert. Ich bin ja am Filjuschaje-Fluss groß geworden. Das war mein einziger Trost. Und dein Opa hat mir direkt einen Trainingsanzug gekauft und ich habe mit dem Nachbarsjungen auf der Ruhrwiese Fußball gespielt. Wie in der Heimat am Schwarzen Meer, erinnerte sich Papa.
Ich dachte echt, Europa ist ganz anders, wirklich. Ich habe mir echt andere Sachen vorgestellt, erinnerte sich Mama an ihre Träume.
Was hast du denn gedacht? Fragte ich nach.
Ich dachte zumindest, dass das Badezimmer zum Waschen nicht draußen ist, lachte sie. Wir haben tatsächlich im Ofen mit Holz das Wasser warm gemacht und uns so gewaschen. Es gab keinen Unterschied zu Mittelanatolien, sagte Mama.
Papa regte sich wegen des Fußballspiels auf.
Als ihr nach Deutschland gekommen seid, dachtet ihr, Deutschland ist jetzt euer neues Zuhause? Oder dachtet ihr, ihr kehrt irgendwann wieder zurück?
Ihr wart ja Teenager oder Anfang 20. Ich wollte zurückkehren. Mein Papa wollte, dass ich in Deutschland studiere. Ich wollte eigentlich Fußball spielen in der Türkei und war ein großes Talent. Nach dem Uni-Abschluss wollte ich zurück. Dann kam deine Mama Ende 1981. Ich war schon Ende 1975 hier. Irgendwann kam die Ehe. Familiennachzug begann 1973, ergänzte ich. Beide zuckten mit den Achseln.
Ich wollte auch immer studieren, aber leider haben die mein Abi nicht anerkannt, sagte Mama.
Man musste so ein Studienkolleg besuchen, damit es anerkannt wurde, stellte mein Vater richtig. Deine Mutter musste aber für ihre Familie Geld verdienen und konnte nicht dahin.
Es gab niemanden, der mir gesagt hat, dass es diese Möglichkeit gab,
wurde meine Mutter etwas lauter. Die verdrängte Wut war ihr anzusehen. Ich beruhigte sie und fragte schnell, Papa wollte zurück. Was ist mit dir?
Als ich herkam, dachte ich, das hier ist ein fremdes Land. Irgendwann gehen wir bestimmt wieder zurück. Aber kalakaldik. Wir sind an Ort und Stelle hängen geblieben bzw. stehen geblieben, lachte Mama zynisch über sich selbst.
Und dann kamt ihr, die Kinder.
In mir gab es aber immer ein Gefühl, dass ich irgendwann wieder zurückkehre.
Habt ihr das immer noch? Hakte ich nach. Meine Mutter machte ein Schmatzgeräusch mit ihrer Zunge, das in der Türkei als Verneinung genutzt wurde.
Auf keinen Fall, fügte sie hinzu.
Jetzt ist vorbei, nuschelte mein Vater, die Arme über dem Kopf verschränkt und den Blick auf den Fernseher gerichtet.
Seid mal kurz ehrlich, bitte, in eurem Herzen. Wollt ihr zurück? Deutschland ist mein Zuhause. Ich mag Türkei nicht mal mehr.
Baba, was ist mit dir? Ich glaube nicht, dass ich da noch leben kann.
Hier ist unsere zweite Heimat geworden, sagte Mama.
Erste oder zweite? Wenn du sagst, das hier ist dein Zuhause, dann ist das doch deine erste Heimat.
Erste Mutterheimat ist dort, zweite ist hier.
Aber
schreib einfach Heimat auf, ist doch scheißegal, ob erste oder zweite.
Wir werden hier sterben, nuschelte mein Vater.
Bestimmt, seufzte meine Ma.
Habt ihr Angst vor der Zukunft, wenn Rechtsextreme an die Macht kommen? Bochum hatte das Spiel gewonnen, weshalb sich mein Vater vom Fernseher abwendete und konzentrierter war als vorher.
Es begann eine Diskussion zwischen uns, ob Rechtsextreme jemals an die Macht kommen würden. Mein Vater war sich sicher, dass das niemals passieren würde. Trotz der letzten Wahlergebnisse und des Diskurses im Land.
Meine Mutter sah das etwas anders.
Ich habe ein bisschen Misstrauen, mein Sohn. Ich habe schon etwas Angst. Osim sa sijarlar. Dann scheißen sie uns in den Mund, lachte sie zynisch.
Auf dem Rückweg, die Wintersonne war bereits untergegangen, fuhr ich nochmal zum Gymnasium, an dem ich Abi gemacht hatte, um ein paar Erinnerungen aufzufrischen. Es stand eine völlig neue Sporthalle dort. Schön, schön, dachte ich. Ich kam an der berühmten Raucherecke vorbei und bekam Lust auf eine Zigarette. Von der Ecke konnte ich auf das Fenster des Biologieraums blicken. Erinnerungen kamen hoch. Bio-LK. Der 17-jährige Chanbi. Fasziniert von der Evolutionstheorie. Die Darwin-Finken und ihre verschiedenen Schnabelarten.
Ich erinnerte mich an unsere Abifahrt mit dem Bus nach Rügen und wie ich bis heute nie wieder so gelacht hatte in meinem Leben wie auf dieser Fahrt. Ich hatte damals zum ersten Mal die Angst und Aufregung der absoluten Freiheit gespürt. Ich erinnerte mich weiter an die Abifahrt, die Kreidefelsen, das Ozeanum und Stralsund. Ich hatte bis Rügen nicht gewusst, dass Deutschland so schön sein kann. Das Imposanteste in meiner Erinnerung war jedoch der Koloss von Prora. Nichts hatte mir bis zu diesem Zeitpunkt gezeigt, wie größenwahnsinnig die Nazis gewesen waren. Riesige Betonklötze für den Urlaub des Nazivolkes. Der Architekt Clemens Klotz, welch passender Name, entwarf diese monumentale, fast 5 Kilometer messende Anlage entlang des Ostseestrands. Ein Urlaubsort mit Gemeinschaftseinrichtungen wie Schwimmbädern, Kinos und Theatern für 20.000 Personen. Die Anlage war nicht zur Erholung gedacht, sondern sollte, wie bei jedem Nazi-Scheiß, für ideologische Massenveranstaltungen genutzt werden. Die Nazis wollten mit Prora die Arbeiterinnenklasse durch Freizeitangebote an das Regime binden. Die Grundsteinlegung von Prora war 1936. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der Rohbau der Blöcke fertiggestellt, jedoch blieb vieles unvollendet. Die Anlage diente zu Kriegszeiten militärischen Zwecken, etwa als Lazarett und Unterkunft für deutsche Binnengeflüchtete. Als ich mit dem Bio-LK dort war, standen die riesigen Blöcke unzerstörbar im reißenden Wind nahe der Ostsee. Es war gruselig, wie standhaft diese Bauwerke waren. Damals waren sie noch nicht saniert worden. Heute wird Prora tatsächlich als Wohn- und Ferienanlage genutzt. Frisch saniert, scheißteuer, direkt am Strand. In einem der Blöcke wurde 2011 eine der größten Jugendherbergen Deutschlands eröffnet. Sie bietet 402 Betten in 96 Zimmern. Hitlers Traum wurde einige Jahrzehnte später dann doch noch wahr. Wenn etwas verdeutlichen konnte, dass unsere deutsche Geschichte wie ein Monument unzerstörbar und bereit für eine frische Sanierung war, dann Prora. Der riesige Gebäudekomplex der Nazis stand heute noch stolz am Ostseestrand. Die deutsche Geschichte war nie wirklich reflektiert oder verarbeitet worden. Sie wurde eventuell sogar renoviert und saniert, um damit Geld zu verdienen.